Liebe Geschwister, Psalmen, wir haben gerade einen gehört, sind kondensierte Erfahrungen. Und alles, was Menschen durchmachen müssen, schlägt sich dort nieder. Von ekstatischer Freude bis zu tiefster Verzweiflung und allem dazwischen und daneben. Und auch was passiert, wenn Gott hineinkommt in solche Situationen, in solche Gefühlslagen. Und so ist es auch in dem Psalm, den wir letzte Woche schon uns angesehen haben. Es steckt eine Geschichte dahinter, stecken viele Geschichten dahinter. Das war ist der Psalm 25. Letzte Woche war der Sonntag Oculi und das ist der Psalm, der davon spricht: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Und diesen Vers haben wir uns da auch genauer angeguckt. Wir finden in dem Psalm einen Menschen, der nach Orientierung sucht. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Wir finden einen Menschen, der Schwierigkeiten mit seiner Vergangenheit hat, der in Schwierigkeiten mit anderen steckt. Und wie er mit all dem umgeht, dazu gehört schon dieser Vers, den wir uns letzte Woche genauer angeguckt haben. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also er steckt fest in einem Netz, richtet aber seine Aufmerksamkeit auf Gott, der ihn lösen wird aus diesem Netz, unterstützt von der Gebetshaltung damals, stehend, die Arme oben, den Blick nach oben gerichtet. Da ist das Netz erstmal weg. Und damit ändert sich das Bild mit diesem Blick auf Gott, mit diesem neuen Sehen. Auch wenn das Netz noch nicht weg ist, die Füße stecken noch drin. Aber das ist jetzt nicht mehr das ganze Bild, das er sieht. Da ist Gott mit reingekommen. Und er bittet ihn und er merkt, wie Gott sich dreht zu ihm, ihn anschaut, wie Gott sich herunterbeugt zu ihm. Und dann wird das ganze Bild ein anderes, wird die ganze Lage eine andere. Es bekommt einen gewissen Glanz, eine hoffnungsvolle Stimmung. Und dann merkt er, jetzt kann ich auch nicht derselbe bleiben und will ich auch nicht. Und an dieser Stelle schalten wir uns heute wieder ein in sein Gebet und hören seine nächste Bitte: Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Bedrängnis, das ist etwas, was von außen kommt. Das ist Druck von außen, Einengung von außen, dass der Raum immer kleiner wird und schrumpft, in dem ich mich bewegen kann. Aber das, was er bittet zuerst, ist etwas anderes. Das Erste, was er bittet, ist: die Enge meines Herzens mache weit. Und das finde ich bemerkenswert. In der Bedrängnis wird auch das Innerste des Menschen eng, jedenfalls meistens. Und dafür bittet er zuerst. Die äußere Situation, das Netz, die fiesen anderen, die ja schuld ist, diese Situation, an dem, dass er auch innerlich sich so eng fühlt, das alles kommt auch in seinem Gebet. Dafür bittet er auch. Aber zuerst für sich, für diese Enge in sich. Eigentlich steht da sogar die Engen meines Herzens, in der Mehrzahl. Also vielleicht missverständlich sagen wir die Verengungen oder die Beengungen, so übersetzt Martin Buber, der es übersetzt: die Beengungen meines Herzens weite. Und das können ja wieder ganz unterschiedliche Sachen sein. Da schickt uns schon die Sprache auf Spuren, was das sein kann, welche Erfahrungen in diesem Gebet kondensiert sind. Es kann eine Krankheit sein. Angina heißt Enge. Angina pectoris heißt Enge des Herzens. In diesem Fall als ein körperliches Erleben durch eine Krankheit ausgelöst, ob nun Angina oder was anderes, Schmerzen. das entwickelt auch diesen Sog, die ganze Aufmerksamkeit, das ganze Erleben auf sich zu ziehen. Und alles andere ist plötzlich weg, verliert an Strahlkraft. Und dann die Bitte zu Gott, mach diese Enge wieder weit. Mach meinen Blick wieder weit für das ganze Bild. Ein entengtes Herz, bittet er. Und das ist auch gut für die Gesundheit. Das wissen wir heute aus vielen Studien und aus Erfahrungen ist das schon sehr lange bekannt. Wir lesen es in den Sprüchen, Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, darum bittet er hier. Krankheit, Schmerzen könnte das sein. Oder eben Angst. Kommt von Anghu, das kommt auch von Eng. Ist auch ein Gefühl von Enge mit dabei, etwas Bedrängendes. Und auch ein körperliches Erleben ist dabei, sowas Zugeschnürtes. Man bekommt kaum noch Luft. Und dann die Bitte zu Gott, löse diese Enge. Mach sie wieder weit. Stell meine Füße auf weiten Raum, wie wir es in einem anderen Psalm lesen. Und so im Blick auf Angst überträgt auch die gute Nachricht diesen Vers. Nee, das fehlt jetzt hier. Die Angst presst mir das Herz zusammen. Mach mich frei, nimm den Druck von mir. So in der guten Nachricht. Die Verengungen meines Herzens, meines Inneren. Das kann auch im Denken sein. Da gibt es auch Verengungen. Stellen, wo ich festgelegt bin, wo ich festgefahren bin, wo ich mich durch neue Erfahrungen, durch Neues, was kommt, wo ich die draußen halte und mir das zu anstrengend ist, das nochmal neu zu durchdenken. Und dann wieder die Bitte an Gott, löse auch diese Enge. Mach mich weit, stell mein Denken auf einen weiten Raum, öffne es wieder. Verengungen meines Herzens, gerade unter Druck passiert das ganz schnell. Bei Auseinandersetzungen, bei Feindseligkeiten, davon berichtet dieser Beter hier ja auch. Und bei solchen Gelegenheiten, bei Feindseligkeiten von anderen, dann entdecke ich manchmal Gedanken bei mir, die ich eigentlich nicht möchte. Und ich denke, das gehört eigentlich gar nicht zu mir. Jetzt rede ich schon selber so. Und jetzt kriegt das die ganze Zeit viel zu viel Aufmerksamkeit. Das möchte ich eigentlich nicht. Eine Einengung. Und dann wieder den Blick nach oben richten und die Bitte zu Gott, Gott, löse diese Enge. Mach mich weit und gelassen. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Martin Luther sagt zu diesem Vers, zu diesem Psalm, wie die Not der enge Raum ist, der uns bedrückt und traurig macht, so ist die Hilfe Gottes der weite Raum, der uns frei und fröhlich macht. Und darum bittet der Beter dieses Psalms um diesen weiten Raum, der uns frei und fröhlich macht. Und finde es beeindruckend, dass er trotz seiner Situation, wo er Druck von außen hat und von anderen und festhängt, dass er sagt, das ist das Wichtigste, mein Herz, dass das jetzt so enge ist. Da muss ich anfangen, da muss ich ansetzen. Das ist meine dringlichste Bitte an Gott, dass er diese Enge löst. Dann kommt er auch zum Druck von außen. Die Engen meines Herzens mache weit und dann sagt er, und führe mich aus meinen Bedrängnissen, führe mich aus dieser Situation mit dem Druck von außen heraus. Jetzt kommt das Äußere. Jetzt kommt der Blick auf die schwierigen anderen, auf das, was das Herz beengt, was dazu geführt hat. Das will ich jetzt mit uns nicht mehr im Einzelnen ansehen, Aber eine Beobachtung noch. Mit den Augen hatten wir ja angefangen. Letzte Woche hatte er angefangen in seinem Gebet, dass er nicht mehr nur auf das Problem sieht, sondern auf Gott. Aber was ist jetzt mit dem Netz an den Füßen und mit den Feinden und mit alledem? Das ist ja noch da. Und dafür braucht es auch Augen. Da muss ja schon jemand gucken. Aber das sind eben andere Augen, die jetzt dafür zuständig sind. Jetzt, nachdem er gebetet hat. Das sind Gottes Augen. Er sagt, sieh an, so betet er zu Gott. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib all meine Sünden. Vers 18. Guck dir das an. Und während er so betet, merkt er, irgendwas habe ich damit ja vielleicht schon auch zu tun. Vielleicht sind es nicht nur die anderen, vielleicht ist es nicht nur das Netz. Vergib mir all meine Sünden. Da guckt er auch auf das, was er damit zu tun hat. Und er sagt, Vers 19, sieh an meine Feinde, wie viele das sind. Mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Jetzt guck dir das an, sagt er zu Gott. Guck dir das an, meine Lage, diese Feindseligkeiten. Guck dir das an und hilf mir. Den Blick nach oben, sagt er das, den Blick zu Gott. Wir merken also, das ist nicht blauäugig, so zu gucken. Das ist keine Verleugnung von Realität. Blende ich alles aus, rosa-rote Brille, das ist es nicht. Das ist ihm schon bewusst, das ist alles noch da. Aber jetzt hat er Gott im Bild. Gott, der ihn ansieht. Und der auf diese Weise zusammenkommt mit seinen Realitäten, unter denen er gerade leidet. Mit den Schönen, auch mit den Bedrückenden, mit allem, was dazugehört. Und das, liebe Schwester, das ist Glaube in Grundstellung. Ich schaue auf und sehe Gott. Und Gott sieht mich an, in meiner Lage, mich. Du schaust auf Gott und siehst Gott an und Gott sieht dich an. Das ist Glaube in Grundstellung, sich das bewusst zu machen und bewusst damit zu leben. Es gibt eine kleine Geschichte, mit der will ich schließen, die erzählt der Pfarrer von Ars. Das war ein schlichter und sehr wirksamer geistlicher Mann vor etwa 200 Jahren in einem Dorf in der Nähe von Lyon. Und er erzählt, dass ihn eine Begegnung sehr beeindruckt hat und geprägt hat. Und er erzählt, hier in der Pfarrei lebte ein Mann, der vor einigen Jahren gestorben ist. Früh morgens vor seinem Gang aufs Feld ließ er seine Hacke vor der Tür stehen, trat in die Kirche und vergaß sich dort vor seinem Gott. Finde ich eine wunderschöne Formulierung. Er vergaß sich dort vor seinem Gott. Und dann gab es einen Nachbarn, der hat auf dem gleichen Feld gearbeitet und der hat ihn immer mal beobachtet und er wunderte sich, dass der dann jedes Mal verschwindet früh. Und dann ist er eines Tages, dieser Nachbar, umgekehrt und hatte den Gedanken, vielleicht finde ich ihn in der Kirche am Weg. Und dann kam ihm der Einfall, ich guck mal rein in diese Kirche. Und tatsächlich traf er ihn dort. Und fragte ihn, was machst du denn so lange da? Worauf der andere die Antwort gab, ich schaue den guten Gott an. Und der gute Gott schaut mich an. Ich schaue den guten Gott an. Und der gute Gott schaut mich an. Und dieser Geschichte fügte der Pfarrer von Ars die Worte bei, er blickte den guten Gott an und der gute Gott blickte ihn an. Alles liegt daran. Alles liegt daran. Amen.